Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?« fragten die Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben«, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen. Aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, »Warum weinst du? Wen suchst du?« Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, »Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, »Rabuni«, das ist Hebräisch und heißt »mein Lehrer«. Jesus sagte, »Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, »Ich habe den Herrn gesehen.« Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. An diesem Sonntag nach Ostern klingt es noch in unseren Herzen. Der Herr ist auferstanden. Quasi Modogenity, wie die kleinen Kinder, so heißt der heutige Sonntag. Kindliche Freude erfüllt unser Herz über den wunderbaren Sieg, den unser Herr für uns errungen hat. Andere haben Mühe, diese Freude mit uns zu teilen. Sagen sie, es ist doch unmöglich, Ostern zu beweisen, etwa wie eine mathematische Formel oder ein physikalisches Gesetz. Nun, dem wage ich zu widersprechen. Beweisen wie eine mathematische Formel? Sicher nicht. Aber nachweisen wie eine historische Tatsache? Schon. Wer gerne mehr darüber erfahren will, inwiefern sich unser Glaube eben nicht nur eine subjektive persönliche Erfahrung ist, sondern auf wissenschaftlich nachweisbare historische Fakten gründet, der ist herzlich eingeladen, am 12. Mai zu uns nach Michaelis in unsere Gemeinde zu kommen. Da werde ich darüber sprechen. Ich will niemanden abwehren. Aber bei allem Nachweisen und Beweisen bleibt doch eins sehr klar. Ich muss Ostern entdecken. Mehr noch, Ostern muss mich entdecken. Mit Ostern ist es wie mit der Liebe. Die Liebe will gefunden werden. Die Liebe will uns finden. In König Salomos Lied heißt es, böte einer seinen gesamten Besitz, um die Liebe zu kaufen, so würde man ihn dafür nur verspotten. Schon die Idee, die Liebe in eine Waagschale mit materiellem Besitz zu werfen, ist einfach lächerlich. Man kann die Liebe nicht mit Geld aufwiegen. Man kann die Liebe auch nicht fordern und schon gar nicht beweisen wie eine Formel. Ich will mir darum an diesem Sonntag eine lange theologische Abhandlung ersparen und lieber eine Liebesgeschichte erzählen. Eine Liebesgeschichte, der es im Kern um zwei Worte geht: Maria und Rabuni. Rabuni ist aramäisch und heißt lieber Herr. Maria, so heißt die Frau in dieser Liebesgeschichte. Eine Frau, die nicht anders kann, als zu lieben. Eine Frau, die sucht, bis sie findet. Es ist eine Reise der Liebe, wie sie uns auch König Salomo in seinem Buch, dem Hohenlied, erzählt. Seit 3000 Jahren wird die Liebesgeschichte zwischen König Salomo und der Schafhirtin Schulamit auch bildhaft gedeutet. Die Rabbiner und Schriftgelehrten und christlichen Theologen haben dieses Meisterwerk auch auf die Liebesbeziehung zu Gott gedeutet. Und obwohl 1000 Jahre zwischen Maria Magdalena und der Schafhirtin Schulamit liegen, sind diese beiden Liebesgeschichten zwischen Gott und Mensch doch prophetisch eng miteinander verwoben. Es ist Gottes Sehnsucht, dass diese Reise auch die unsere wird. Die Geschichte von Maria Magdalena haben wir vorhin in der Lesung gehört. Vielleicht haben wir sie auch nicht gehört. Mein Herz, das gebe ich offen zu, muss manchmal mehr als einmal hören, bevor es wirklich hört. Darum will ich die Geschichte, das Ostererlebnis von Maria Magdalena noch einmal erzählen. Natürlich weiß niemand so genau, wie es sich zugetragen hat. Aber die Evangelien geben uns viele Details, die das Geschehen lebendig machen. Und ich werde dabei immer wieder Abschnitte aus dem Hohenlied mit einflechten und auch hier vorne anzeigen. Sie können uns helfen, in unserer Liebe zu Gott zu wachsen. Alles beginnt an einem dunklen Ort, an einem Grab. Der frühe Morgenhimmel in Jerusalem beginnt sich allmählich rötlich zu färben. Als Maria Magdalena sich am Morgen nach dem Schabbat aufgemacht hatte, um das Grab aufzusuchen, war es noch tiefschwarze Nacht gewesen und völlig still. Doch allmählich beginnen die ersten Vögel mit ihren Liedern und begrüßen den neuen Tag. Von alledem merkt Maria nichts. Ihre Tränen fließen ungehemmt vom bitteren Klagen und heftigem Weinen. Wie lange schon, sie weiß es nicht. Sie überlässt sich ganz ihren Tränen, seit die beiden Apostel Petrus und Johannes das Grab wieder verlassen haben. Kopfschüttelnd, glaubend und doch zweifelnd. Die beiden Apostel waren Marias Zuflucht gewesen, als sie am frühen Morgen das leere Grab angetroffen hatte. Wie war sie doch erschrocken, als sie ankam und der große Stein vom Grab weggerollt war. Grabschänder, ging es ihr durch den Kopf. Sie haben den Leichnam des Herrn gestohlen. Irgendwo tief in ihrem Innern war da noch ein weiteres Gedankenfragment. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. So schnell sie ihre müde Beine tragen konnten, war sie durch die dunkle Nacht zu den Aposteln gerannt, um ihnen zu berichten, dass das Grab leer ist. Johannes und Petrus waren nahezu um die Wette gelaufen, um diese Neuigkeit mit eigenen Augen zu sehen. Und sie haben gesehen. Ein leeres Grab, die Leintücher fein säuberlich zusammengelegt und auch das Schweißtuch an einem besonderen Ort. Sie sahen und glaubten und verstanden nichts. Auch sie hatten die Worte Jesu gehört. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Aber diese Worte wurden verschluckt von der kalten Tatsache des Todes. Der Tod hat nun mal das letzte Wort. An ihm kommt eben nichts vorbei, auch nicht das Gerede von der Auferstehung. Apostel Paulus würde später von Festungen in unseren Gedanken sprechen, von gedanklichen Bollwerken, die sich dem Erkennen des auferstandenen Herrn widersetzen. In einer solchen Festung von Gedanken, welche sich weigern, die Auferstehung zu erkennen, war Maria gefangen. Immer tiefer beugt sich Maria in das Grab. Zuerst hatte sich Maria gescheut, in die Gruft hineinzugehen, wie auch Apostel Johannes. Ein frommer Jude hütet sich davor, mit dem Tod in Berührung zu kommen und dadurch unrein zu werden. Der draufgängerische und impulsive Petrus war als erster hineingestürmt etwas zögerlicher dann Johannes. Doch die beiden Apostel waren schon lange wieder weg und hatten Maria ihrem Schmerz und ihrer Trauer überlassen. Petrus war zurück zu seinen Fischen gegangen und auch Johannes sorgte dafür, dass sein Leben irgendwie weiterging. Für Maria ist die Welt hier zu Ende. Ihre Liebe zerbrochen, ihre Hoffnung begraben. Wohin sollte sie gehen? Ihre Liebe liegt im Grab, vielmehr lag im Grab. Jetzt hatte man sogar den Leichnam gestohlen. Gedanken über Reinheit haben in Marias Welt keinen Platz mehr. Wie ein schwarzer, dunkler Sog von Traurigkeit zieht das Grab Maria immer tiefer in sich hinein. Es ist keine Woche her, da hat Marias Welt noch gestrahlt vor Hoffnung, pulsiert mit Leben und mit Freude. Hätte sie es nicht mit eigenen Augen gesehen, sie würde nicht glauben, was in dem kleinen Ort Bethanien geschehen ist. Mit kraftvoller Stimme hatte ihr Rabuni dem toten Lazarus befohlen, aus dem Grab hervorzukommen. Fassungslos und gleichzeitig tief erschrocken schaute Maria und auch die herumstehende Menschenmenge auf das Grab, aus dem ein von Kopf bis Fuß mit Leinen eingehüllter Lazarus hervorkommt. Da ist die Stimme meines Freundes, sagt Schulamit, als sie zum ersten Mal erkennt, wie mächtig der König ist, den sie liebt. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Kein Berg zu hoch, keine Not zu schwierig. Weder Hohes noch Tiefes können diesen König stoppen. Auch Maria hatte diese machtvolle Stimme ihres Rabbinis schon einmal erlebt. Eine Stimme voller Autorität und doch so zärtlich und voller Liebe. Eine Stimme, die sie von 7 Dämonen befreit hatte. Eine Stimme, der sich nichts widersetzen kann, weder Tod noch Teufel. Aber dann überschlugen sich die Ereignisse. Immer häufiger spricht ihr lieber Herr von seinem Tod. Was für ein Schock, als sich herausstellte, dass Judas, einer der 12, seinen Herrn für eine Handvoll Silbergroschen an den Hohen Rat verkauft hatte. Als die gut bewaffnete Tempelwache des Hohen Rats Jesus festnimmt, ergreifen die meisten seiner Nachfolger die Flucht. Mit gutem Grund. Die Obrigkeit begnügt sich selten damit, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Unerwünschte, aufrührerische Bewegungen werden für gewöhnlich sehr, sehr gründlich eliminiert. Bei seiner Hinrichtung waren nicht mehr viele seiner Anhänger zu sehen. Vorwiegend ein paar Frauen, darunter Maria und auch die Mutter. Sicher, die Frauen hatten weniger zu befürchten als die Männer, aber Garantien gab es da keine. Diesen allen ging es wie Maria Magdalena. Flucht war keine Option. Zieh mich zu dir hin und ich will mit dir laufen, bittet Schulamit ihren König. Und dann erlebt sie, der König führte mich in seine Kammer, in die Verborgenheit mit ihm. Auch Maria war gezogen worden von der Liebe ihres Rabuni. Wie könnte sie sich jetzt abwenden von dem, der sie in der Verborgenheit des Herzens so liebevoll berührt hat? Jeder Hammerschlag, der die Eisennägel tiefer durch die Knochen und Sehnen treibt, lässt auch etwas in Maria sterben. Selbst als Jesus schon lange tot war, konnte sie nicht von seiner Seite weichen. 2 Männer aus dem Hohen Rat, Josef von Arimathäa und Nikodemus, traten dafür ein, dass Jesus ein würdiges jüdisches Begräbnis bekommt. Maria war auch dabei und verharrte am Grab bis zur einbrechenden Dämmerung des Schabbats. Länger zu bleiben, wäre ungehorsam gegen Gott gewesen. Doch jetzt ist sie wieder hier, an diesem mittlerweile leeren Grab. in welches sie immer tiefer hineingeht. Und am Ort der tiefsten Dunkelheit, mitten im Grab, begegnet ihr der Himmel. Zwei Engel, einer am Kopfende, der andere am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Maria sieht den Himmel nicht. Es geht ihr wie dem Mann in dem weltbekannten Gedicht »Spuren im Sand«. Dieser sieht im Traum sein Leben wie eine Spur von Fußabdrücken am Strand. Direkt daneben noch eine zweite Spur. Eine Stimme aus dem Himmel spricht liebevoll zu ihm: »Sei getrost, mein Kind, ich bin immer bei dir.« Der träumende Mann aber zweifelt, insbesondere da ihm auffällt, dass in den dunkelsten Zeiten seines Lebens nur eine Spur zu sehen ist. Und wieder spricht die Stimme aus dem Himmel: »Geliebtes Kind, das sind die Augenblicke, wo ich dich getragen habe.« Auch Maria deutet verkehrt, was sie sieht. Nicht zwei Engel, sondern Fremde im Grab. Und doch platzt sie heraus mit ihrer Not: »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo ich ihn finde.« Aber Maria wartet die Antwort der Engel gar nicht ab. Sie spricht mit zwei Fremden mitten in einem dunklen Grab. Jetzt wird es ihr doch etwas unheimlich. Wer sind diese beiden Gestalten? Vielleicht sogar die Grabschänder? Dem Himmel so nahe ergreift Maria die Flucht. Sie ergreift die Flucht aus dem Grab und rennt. Ja, wohin rennt Maria? Direkt in den Himmel. Direkt in die Arme ihres auferstandenen Herrn. Keiner beschreibt besser, was hier geschieht, als König David im 139. Psalm. Wohin könnte ich gehen, um dir, Gott, zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, auch dort wärst du da. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich liebevoll leiten. Und spräche ich, nur Finsternis soll mich umgeben, der helle Tag um mich soll sein wie die dunkelste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis für dich nicht finster und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Maria ist eingehüllt in den Himmel und getragen von der Liebe Gottes. Und doch, Maria nimmt nichts von alledem wahr. Sie denkt, Jesus sei der Gärtner. Aber der Himmel hört nicht auf zu werben. Unermüdlich und voller Liebe wiederholt Jesus die Frage der Engel: Warum weinst du, liebe Frau? Mit einer weiteren Frage wirbt Jesus liebevoll um Maria: Wen suchst du? Tja, Maria, wen suchst du? Das Leben steht vor dir und du suchst eine Leiche. Erneut platzt Maria mit ihrer Not heraus: Herr, hast du den gesehen, den meine Seele liebt? Sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, damit ich ihn wiederhole. Auch Schulamit sucht Hilfe in der dunkelsten Stunde der Verlassenheit. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich den, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Gassen, auf den Straßen und suchen den, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Und ich fragte: Habt ihr nicht gesehen den, den meine Seele liebt? Auch Maria rennt umher in den Straßen, auf den Gassen, nach dem Schabbat zum Grab, vom Grab zu den Aposteln, von den Aposteln zurück zum Grab. Sie sucht den, den ihre Seele liebt und findet ihn nicht. Sie rennt in die Arme des Gärtners. Oder wird sie gefunden, wie Schulamit, von einem Wächter, einem, der über ihr wacht und ihre Suche belohnt? Auch Maria fragt voller Verzweiflung: Hast du den gesehen, den meine Seele liebt? Schulamit findet ihre Liebe und berichtet uns weiter: Als ich ein wenig vorüber war an den Wächtern, da fand ich den, den meine Seele liebt, und ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Der auferstandene Herr weiß, wie er an unser Herz klopfen muss. Auch Maria soll ihre Liebe finden. Ein Wort des Herrn. Und das Bollwerk in Marias Gedanken stürzt ein. Maria! Und Jesus' Stimme dringt durch den Nebel ihres Unglaubens und ihrer Verzweiflung. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Kein Berg zu hoch, keine Not zu schwierig. Weder Tod noch Teufel können diesen König stoppen. Die Stimme ihres Herrn trifft Maria mitten ins Herz. Die gleiche Stimme, welche damals in dem kleinen Ort Magdala zum ersten Mal durch den Nebel ihrer Verzweiflung gedrungen ist. Verfolgt von 7 Dämonen, ein Leben im Schatten des Todes. Plötzlich waren sie weg. Das Erste, was sie hört, ist ihr Name, Maria. So vertraut, als ob er sie schon immer gekannt hätte. Später, als Jesus den völlig fremden Zachäus vom Baum einlädt und sagt, Zachäus, ich will bei dir sein, begreift sie, er kennt uns, er ruft uns beim Namen. Er ist Gottes Sohn. Hier vor dem Grab hört sie diese Stimme wieder, welche so liebevoll ihren Namen nennt, und sie begreift noch etwas. Er ist es wirklich. Er ist wahrhaftig auferstanden. Anbetend wirft sie sich vor ihm nieder, umklammert seine Füße in liebevoller Hingabe. Rabuni, Herr! Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn brachte in meiner Mutter Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat, sagt Schulamit. Die Liebe weiß um ihren Wert. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Die Liebe kennt den wahren Schatz. Böte einer seinen ganzen Besitz, um die Liebe zu kaufen, man würde dafür ihn nur verspotten. Die Liebe gibt ihren kostbaren Schatz nicht einfach preis, der mit Reichtum nicht zu kaufen ist. Die Liebe hält fest, was ihr kostbar ist. Die Liebe bewahrt. Und doch, die Liebe klammert nicht. Die Liebe lässt auch los. Halt mich nicht fest, sagt Jesus zu Maria. Autsch! Wie oft hatte Maria diese Worte in ihrem Heimatort Magdala zu hören bekommen. Fass mich nicht an, geh weg von mir, du bist komisch. Kein Wunder, wenn man von 7 Dämonen verfolgt wird. Doch Maria begreift, was ihr Rabuni zu ihr sagt. So wie wir uns gekannt haben, wird es nicht mehr sein. Du kannst das nicht festhalten. Ich bin auferstanden und kehre zurück zum Vater. Aber ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Der Vater wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in alle Ewigkeit. Der Geist der Wahrheit. Und durch ihn kehre auch ich zu dir zurück. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn brachte in seiner Mutter Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Und genau diesen Auftrag, diese Würde empfängt jetzt Maria Magdalena von ihrem Rabuni. Bring mich ins Haus deiner Mutter. Bring mich zu der, die dich hervorgebracht hat. Geh zu meinen Brüdern und verkünde ihnen. Meine Brüder und auch deine Brüder, die Gemeinschaft der Heiligen, das himmlische Jerusalem, das Paulus später in seinen Briefen unsere Mutter nennt, die allumfassende Kirche der Glaubenden bis heute, die Kirche, die uns alle durch die Geschichte hindurch hervorgebracht hat. Jesus krönt diese schwache Frau, die nicht anders kann, als zu lieben. Zur Apostola Apostolorum, zur Apostelin der Apostel. Sie ist es, die als erste die Botschaft der Auferstehung in die Kirche trägt. Nicht eine Botschaft komplexer Theologie, nein, die Botschaft der Liebe Gottes. Gott, der den Tod tatsächlich überwunden hat und uns nun einlädt, die Botschaft des hohen Liedes im Licht der Auferstehung zu verkünden. Denn seine Liebe ist stärker als der Tod und widersteht dem Totenreich. Die Glut der Liebe ist feurig und eine gewaltige Flamme des Herrn. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme ertränken. Böte einer seinen ganzen Besitz, um diese Liebe zu kaufen, so würde man ihn dafür nur verspotten. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.